bist, was du isst. Dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmoosies.de. Bei mir zu Hause kommt nur auf den Tisch, was mir richtig schmeckt und gut tut. Naja, fast. So bin ich auf der Suche nach hochwertigen Lebensmitteln und Rezepturen, die mir ein Maximum an Geschmack und Vitalität bieten. Was ich gefunden habe, möchte ich mit dir teilen. Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich dich mitnehmen auf den Backensolzer Hof der Familie Metzger-Petersen. Ihr Hof befindet sich in Nordfriesland, liegt so ungefähr 20 Kilometer von der Nordsee entfernt. Und dort, wo die Luft schön salzig ist und das Gras besonders grün, entsteht seit über 30 Jahren preisgekrönte Käsekunst aus hofeigener Rohmilch. Seit 2015 ist Thilo Metzger-Petersen für die hofeigene Käserei verantwortlich und heute zu Gast bei mir. Denn ich wollte von Thilo wissen, was das Besondere am Käsehandwerk mit Rohmilch ist und warum sich seine Familie von Anfang an auf diese ursprünglichste Form der Käseherstellung spezialisiert hat. Wir sprechen darüber, wie entscheidend das Tierwohl, also glückliche Kühe und deren Milch, für die Qualität und den Geschmack des Käses sind. Du erfährst, was die einzelnen Schritte beim Käsen sind, warum es bei einer erfolgreichen Transformation von Milch zu Käse vor allem auf das Gefühl für die Milch ankommt und welche ortstypischen Faktoren, Thilo nennt das Käseterroir, die Rezeptentwicklung und den Charakter des Käses beeinflussen. Außerdem habe ich Thilo gefragt, ob Rohmilchkäse gesünder ist als Käse aus pasteurisierter Milch und was die Unterschiede zwischen einem handgemachten Bio-Rohmilchkäse à la Backensolz und der industriellen Käseproduktion sind. Am Ende des Gesprächs gibt Thilo Tipps zur Aufbewahrung und zum Umgang mit ungewolltem Schimmelbefall und verrät außerdem, wie er am liebsten Käse isst. Ich verspreche, wenn Thilo über sein Handwerk spricht, läuft dir garantiert das Wasser im Mund zusammen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Gespräch. Hallo Thilo, ganz herzlich willkommen.
Hallo Carla, ja, schön hier zu sein.
Ja, Thilo, ich freue mich sehr, mit dir heute über Rohmilchkäse zu sprechen. Du und dein Team, ihr stellt meinen aktuellen Lieblingsblauschimmelkäse her, den Friesisch Blue. Das ist ein gereifter Blauschimmelkäse, schön pikantes Aroma, cremige Textur, was mir bei Blauschimmelkäse immer sehr, sehr gut gefällt. Und so bin ich eigentlich über Friesisch Blue zum Interview mit dir gekommen. Mhm. Und daran sieht man mal wieder, dass gute Lebensmittel Menschen verbinden, dass sie Kultur sind und schaffen, dass sie auch eine Geschichte erzählen, wie die vom Backensolzer Hof aus Nordfriesland, wo du groß geworden bist und wo du heute unter anderem verantwortlich bist für die Rohmilchkäserei. Die hast du 2015 von deiner Mutter übernommen. Deine Mutter hat mit der Rohmilchkäserei schon vor mehr als 30 Jahren angefangen. Ja. Euer Hof wird in vierter Generation geführt. Seit 89 arbeitet euer Betrieb nach Bio-Landrichtlinien. Dein Bruder Jasper kümmert sich um die Landwirtschaft und die Milchproduktion. War es eigentlich von Anfang an klar, dass du die Käserei auf dem Hof übernimmst?
Nee, das war nicht von Anfang an klar. Also unsere Eltern haben uns allen, wir sind vier Geschwister, und die haben uns eigentlich allen immer gesagt, macht das, was ihr wollt. So, das ist, sag mal, im bäuerlichen Milieu gibt es da auch ganz andere Beispiele, dass das schon vielleicht ein gewisser Erwartungsdruck ist. Den hatten wir zum Glück nicht. Wir waren natürlich trotzdem mit zwei selbstständigen Eltern irgendwie immer mit involviert, und es hat auch Spaß gemacht, gerade so als Kinder so ein bisschen auf Trecker fahren und mithelfen. Das hat schon was. Und so die Kindheit auf dem Hof war traumhaft. Ich habe mich irgendwann so so als Jugendlicher, sag mal, als so dieses Treckerfahren immer noch aktiv war, so, ich habe mich dann irgendwann Richtung Käserei orientiert, dass ich dann, wenn ich in den Ferien helfen wollte oder sollte, aber meistens dann auch wollte, um mir das Taschengeld aufzubessern, dachte ich, komm, ich gehe jetzt mal in die Käserei, und habe dazu irgendwie zum Käse gefunden. Also logischerweise, weil wir ihn vor Ort hatten, mein Bruder ist auf dem Trecker geblieben, ich bin in die Käserei gewechselt, habe so ein bisschen dran geschnuppert, habe dann aber nach dem Abi erstmal Maschinenbau studiert, hatte im Hinterkopf immer so als Safety, ach, vielleicht mache ich es mal mit der Käserei. Aber es hat wirklich lange gedauert, bis ich dann irgendwann sagte, okay, ich kann es mir vorstellen, auch zurück nach Nordfriesland zu kommen. Mhm. Also ich mag das hier oben total gerne. Es ist eine schöne Region, aber ich habe in Aachen gewohnt, in Darmstadt, in Hamburg, war viel auf Reisen, habe im Ausland gearbeitet, in der Küche und habe also ganz viel ausprobiert. Und was mir schwer gefallen ist, ist so meine Reisefreiheit oder so meine örtliche Ungebundenheit, die aufzugeben. Das war für mich ein großer Prozess. Aber als ich das für mich klar hatte, so mit 28, dachte ich, weißt du, was gibt es Besseres, als zu Hause einzusteigen? Weil der Ort schockt, die Familie ist da, das Produkt ist mega geil, die Arbeit ist cool, so. Also ich habe schon ganz viele Sachen auf der Liste, die einige Leute für immer suchen. So, und ja, und so bin ich irgendwie wieder nach Hause geschlendert, mit ein paar Umwegen.
Also ich kann dir total zustimmen. Ich stelle mir das eigentlich ehrlich gesagt auch ganz gut vor. In der Region, ihr sitzt da zwischen Flensburg und Kiel, so in der Mitte, ne?
Ja, Flensburg doch um Kiel, ja, passt schon. Das lassen wir durchgehen.
Okay, gut. Bevor wir jetzt in die Details gehen, was ist denn das Schönste für dich am Käsen?
Ui, das Schönste am Käsen ist heute, also ist eigentlich die Vielfalt. Ich finde das wahnsinnig, wenn man vor so einem Käsetresen steht und sich dann mal bewusst macht, dass alles mal gleich geschmeckt hat. Es war alles mal Milch. Und angenommen, wir haben Milch von einem Produzenten, die schmeckt genau gleich. Man sieht es an unserer Bandbreite auch. Und wir können eigentlich durch unser Handwerk und durch unser Geschick diesen einen Geschmack in so viele verschiedene lenken. Das finde ich wahnsinnig. Und also vom kleinen Weichkäse, super zart, bis hin zum Blauschimmel, bis hin zum Langgereiften und mit diesen tausend Zwischentönen, ob es irgendwie ein Frischkäse ist oder das finde ich faszinierend. Und genau, das nimmt mich auch bis heute wirklich ein. Und dieses Lab in die Milch zu packen, das ist Magic. Also auf einmal wird aus flüssig fest, das finde ich cool. Das schockt.
Also diese Transformation vom Ausgangsstoff zum Endprodukt.
Ja, genau.
Kommen wir mal zur Spezialisierung. Ihr seid spezialisiert auf Rohmilchkäse. Warum? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Herstellung von Käse aus Rohmilch deutlich anspruchsvoller als aus pasteurisierter Milch. Warum? Also was ist der Unterschied?
Also der grundsätzliche Unterschied ist beim Rohmilchkäse eben, dass man die Pasteurisation weglässt, also dass die Milch nicht erhitzt wird und dadurch bleibt die Milch in ihrem Urzustand. Das heißt, auch alle Organismen, die in der Milch drin sind nach dem Melken, bleiben auch im Käse mehr oder weniger. Und das heißt, alle guten, die wir vor allem für die Reifung haben wollen, also alle Milchsäurebakterien, aber auch eben alle potenziell gefährlichen, also pathogene Keime, die krank machen können, die bleiben eben auch drin. Das macht das schon anspruchsvoller, also diese Milch überhaupt zu kriegen. Das ist eigentlich die große Herausforderung, eine saubere Milch in einer verhältnismäßig schmutzigen Umgebung wie dem Melkstand zu bergen, um daraus dann am Ende so einen Käse zu machen, der eben nicht gefährlich für die Gesundheit ist. Das ist die Schwierigkeit.
Und ist es davon Vorteil, hofeigene Milch zu verwenden, also so wie ihr das macht?
So 100%. Also ich würde sagen, es ist hier natürlich viel einfacher, weil wir sind eben Landwirte und Käser und die Kommunikationsketten sind einfach ganz kurz. Das heißt, wenn doch mal irgendwie was passiert oder man ist sich unsicher, dann ist es einmal über den Hofplatz laufen, dann kommt der Melker, die Melkerin an, sagt hier, Mensch, heute, ich habe kein gutes Gefühl, da ist zweimal irgendwie was passiert. So, und dann können wir halt auch noch reagieren. Und dann würden wir zum Beispiel keinen Weichkäse machen an dem Tag, weil der viel, viel sensibler darauf reagiert. Dann würden wir versuchen, langgereiften Käse zu machen, wo die Gefahr einfach geringer ist und das natürlich hinten raus auch untersuchen, um zu gucken, ob es funktioniert hat. Und diese ganzen Stellschrauben umzusetzen, ist auf einem Hof mit angeschlossener Käserei, würde ich sagen, wesentlich einfacher. Ja.
Also was meinst du, was passiert ist? Also eine Verunreinigung beim Melken?
Genau, also das ganz klassische Beispiel, wie das so in den Melkständen aussieht, die Kuh lässt dann Fladen liegen zum Beispiel. Das passiert, das ist nicht unüblich und das Melkgeschirr fällt halt in diesen Kuhfladen. So, und dann wird da Kuhscheiße angesaugt und ist in der Milch. So,
Okay.
das ist für mal alle, die aus der Landwirtschaft kommen, wissen, dass das ist ein Bild, das gibt es. Das kann passieren. Bei uns heißt es eigentlich eher, dass wir sagen, da darf halt niemals ein Kuhfladen liegen. Wir müssen einfach anders denken als jetzt vielleicht andere Landwirtskollegen. Wir müssen ein bisschen aufmerksamer sein bei der Sache. Das heißt, sobald die Kuh irgendwie dahin hinmacht, müssen wir sofort einen Wasserschlauch nehmen und das wegspülen, damit es gar nicht erst dazu kommen kann. Und unsere Motivation ist natürlich höher, weil sie intern auch verstanden wird. Also jeder, der hier melkt, weiß, okay, ich produziere für die Kollegen aus der Käserei, die sind da gegenüber, die treffe ich spätestens aber Weihnachtsfeier wieder. Und wenn ich jeden Tag eine verkeimte Milch abliefer, so, dann kriege ich Stress mit denen. Und das ist einfach transparent, was wir machen. Und also intern transparent. Und dadurch können wir eben auch an anderen Stellschrauben drehen.
Auf eurer Webseite schreibt ihr, Rohmilchkäse kaufen heißt ein Kulturgut unterstützen, das seit Jahrhunderten produziert wird. Das heißt, früher wurde sowieso nur Rohmilchkäse hergestellt. Pasteurisiert wird Milch meines Wissens nach ja erst seit Aufkommen einer industriellen Verarbeitung von Milch, also einer Milchindustrie, so gegen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, oder?
Ja, genau, wann genau? Also auf jeden Fall Louis Pasteur, der hat es irgendwie erfunden. Ich glaube, damals wegen der Tuberkulose-Geschichte. Rohmilchkäse ist im Prinzip die ursprünglichste Form vom Käsemachen. Und gibt es ja immer noch, also in Frankreich auch noch mehr als jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland, obwohl es da weniger wird und bei uns mehr so von der Tendenz. Es ist eben eine sehr ursprüngliche Art und Weise wie ein Sauerteigbrot, wo man eben auch mit weniger kommerziellen Starterkulturen oder so arbeitet, ist es bei uns auch. Wobei wir nutzen natürlich für unsere Käse auch schon noch kommerzielle Starterkulturen, um die Milch in eine gewisse Geschmacksrichtung zu drücken. Also Starterkulturen sind Milchsäurebakterien. Man kann das auch komplett weglassen. Das wird dann, also ich nenne das dann Naturkäse oder so wird's auch irgendwie genannt. Das ist schon ein bisschen funky. Dann hat man eben ja, die pure Natur und lässt irgendwie nur die Natur machen. Das ist viel schwerer zu steuern, gerade so was, ja, einen kontinuierlichen Geschmack angeht. Und den wollen wir ja am Ende auch haben. Wir wollen ja, dass ein Deichkäse oder ein Friesisch Blue möglichst immer ähnlich schmeckt.
Genau. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Rohmilchkäse jahrhundertelang hergestellt wurde und dass davor die Angst, diese Sorge vor diesen pathogenen Keimen, vielleicht auch ein Stück weit übertrieben ist. Der Käse schließt den Magen ist ein Zitat von einem Römer, Plinius. Das ist ein Schriftsteller und ein Gelehrter gewesen. Der hat im 1. Jahrhundert nach Christus gelebt. Und der hat das schon gesagt. Das heißt, Rohmilchkäse ist echt alt, ist ein altes Kulturgut. Es gibt schon sehr lange.
Ja, also ich bin auch der Meinung, man muss nicht so viel Angst davor haben. Dass man jetzt wirklich, dass da wirklich was passiert, ist ungewöhnlich. Man muss immer sagen, Menschen mit einem Immunsystem, was ein bisschen sensibel ist und Schwangere zum Beispiel, da sollte man wirklich vorsichtig sein. Aber ich glaube auch, dass so ein Rohmilchkäse ein eigenes Immunsystem hat im Vergleich zu anderen, zu pasteurisierten Käsen. Weil wir müssen uns vorstellen, die Milch, wenn wir sie pasteurisieren, also mit 72 Grad erhitzen, wir machen erstmal alles tot und dann müssen wir sie wieder zum Leben erwecken. So eine Rohmilch, die lebt und dann geben wir noch was dazu. Und das heißt, die kann sich selber wehren. Und deswegen ist es eigentlich der viel stabilere Käse. Und unser System ist dafür ausgerichtet, also das auch aufzunehmen. Und warum nicht? Also wenn es jetzt nicht mega schmuddelig ist. Aber das haben wir mit modernen Lebensmittelstandards eh nicht mehr.
Ja. Würdest du denn sagen, dass Rohmilchkäse der gesündere Käse ist? Weil eben alle natürlichen Bestandteile enthalten sind, auch sowas wie eben nützliche Darmbakterien?
Bestimmt, ja. Also ich bin nicht so der Ökotrophologe, deswegen ich komme eher über den Geschmack und über so über das Verarbeiten. Aber ich würde schon sagen, Rohmilchkäse ist in der Tendenz gesünder, weil einfach das drin ist, also es bleibt das drin, was die Natur erschaffen hat. Und ich bin immer der Meinung, dass die Natur es eigentlich am besten erfunden hat. Und je natürlicher wir es lassen, desto besser ist es für alle Organismen. Also ja, auf jeden Fall.
Volle Zustimmung. Wie viele Käsesorten stellt ihr denn auf Backensolz her in der Käserei? Welche Sorten sind dabei?
Also wir machen so bummelig 15. Das variiert mal so ein bisschen je nach Saison. Also es ist sehr breit gefächert, würde ich sagen. Sowas wie der Cremer zum Beispiel ist ein kleiner Weichkäse. Der hat so 240 Gramm, reif von außen nach innen, hat so einen kleinen kreidigen Kern. Außen läuft das schon, schöne weißgeschimmelte Rinde. Dann haben wir so ein paar halbfeste Husumer Hofkäse, rot geschmiert, so ein bisschen buttrig, säuerlich, frische. Dann haben wir diese ganze gesamte Familie vom Deichkäse, die wir in verschiedenen Sachen, also so einmal jung, klein, aber auch bis sehr alt und größerer Leib bis 7 Kilo, 2 Jahre alt, macht richtig Laune. Blauschimmel, Ziege, Schafkäse, Lakekäse, ein bisschen Frischkäse für die Gastronomie machen wir. Also es ist ein sehr Michel, ganz toller Käse, halb Kuh, halb Ziege, macht auch richtig Spaß.
Ist der erste gewesen, oder?
Nee, der Hofkäse war der allererste, den Mama gemacht hat. Das ist so ein Esrum-Typ in so einer Brotlaibform, die ist auch so hier oben in der Region sehr stark verankert, so über den Tilsiter und den Esrum. Und dann kam Husumer und Deichkäse. Das sind die ersten drei Sorten, die hier gemacht wurden. Und die gibt es auch immer noch.
Beim Deichkäse habe ich nochmal eine Frage, und zwar der Deichkäse Gold, der sieht ja von der Optik her eigentlich aus wie der älteste, oder?
Ja,
Ist
also
er
der
aber
ist
nicht, ne?
nicht ganz, nee. Das ist der Deichkäse Gold, ist ein kleiner Käse, milbengereift. So der schrumpft, wenn er mit 10 Wochen 700 Gramm hat, schrumpft er über seine Reifezeit so auf 14, 16 Monate, irgendwie sowas, schrumpft er auf 500 Gramm, 450 zusammen. Er lässt hammer viel Wasser. Und dadurch kriegt er halt wirklich so einen richtigen Rustic-Look, so, also weil der richtig so zusammenschrumpft und dadurch wird er richtig, also sieht er irgendwie krass aus. Aber es gibt Käse, die lassen wir 2 Jahre lang liegen, sowas wie ein Deichkäse Edel. Aber weil wir da nicht Milben reifen und eben nicht darauf aus sind, dass er so viel Feuchtigkeit verliert, sieht er so ein bisschen, ja, ein bisschen kompletter noch aus.
Das ist der mit den schönen Salzkristallen. Ja, den mag ich auch richtig gerne. Aber hätte wirklich nie gedacht, dass der länger gereift ist als der Gold, der mich so an die schroffe Optik eines sehr gereiften sardischen Pecorinos erinnert hat.
Ja. Der macht auf jeden Fall Laune. Kann man super reiben oder irgendwie Späne draus machen. Also alle Käse gehen auch einfach so, aber küchentechnisch auch immer ganz nett. Ja.
Welche Käsesorten sind denn so am beliebtesten bei euch, bei den Kunden und auch bei der Jury vom World Cheese Award, die ja euren Käse sehr wertschätzt?
Das geht witzigerweise sehr auseinander. Also am beliebtesten ist der kleine Deichkäse, ganz klar. Der macht fast 40% von der Gesamtmenge aus. Also klein und jung. Und dann kommen auch tatsächlich Husumer, Hofkäse, Cremer, Friesisch Blue. Das sind so die, und großer alter Deichkäse. Das sind so in der Reihenfolge von der Beliebtheit. Heißt, sag mal so, auf dem offenen Markt, wenn wir es so nennen wollen, sind tatsächlich die milderen Sorten, erfolgreicher, würde ich sagen. Jetzt bei der Jury oder also vielleicht auch in den ja, Kreisen, wo es dann auch so um diese Ausrufezeichen geht, so in der gehobenen Gastronomie oder bei der Jury vom World Cheese Award, die suchen ja wirklich die ganz charakterstarken Sachen. Da sind dann natürlich die langgereiften Sachen, Friesisch Blue, also Deichkäse Gold hattest du angesprochen, da haben wir ja auch letztes Jahr ganz gut abgeschnitten mit dem Deich Gold und Michel, die sind unter die 16 Besten der Welt gekommen
Von über vier, genau, bitte.
aus 4.500 Käsen, Wahnsinn, richtig, richtig toll, also absolute Weltspitze, wenn man das so wenn man das so will, das ist schon mega, das ist total krass und
Absolut. Ja, bevor wir jetzt weiter über das Käsehandwerk sprechen, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und über die Arbeit deines Bruders sprechen, der ja deinen Hauptrohstoff fürs Käsen, also die Rohmilch, mit etwa 500 Kühen, hast du gesagt, herstellt. Diese Arbeit ist bereits entscheidend für die Qualität des Käses. Auf eurer Webseite heißt es immer wieder, nur aus der Milch von glücklichen Kühen kann guter Käse gelingen. Also, was macht dein Bruder, damit eure Mädels auf der Weide glücklich sind, um eine Milch abzuliefern, die deinen Qualitätsanspruch erfüllt?
Das ist aber ganz witzig, wenn die Homepage zitiert wird, weil ich habe die lange nicht mehr aufgerufen.
Ja, aber das stimmt ja immer noch.
Genau, stimmt, ja, das ja immer mal, haben wir das ja mal geschrieben. Also ist natürlich ein abgedroschener Marketing-Spruch, würde man erstmal denken, hier glückliche Kühe machen guten Käse. Aber es ist am Ende Fakt. Ja, je besser die Kuh drauf ist, die Gesundheit der Kuh ist, desto besser wird der Käse. Was machen wir denn dafür? Also die Milch bildet das Fundament für alles. Ist gutes Futter, absolut wichtig. Sauberes Futter. Man muss das Futter genauso ernst nehmen wie ein Käse, weil da geht es auch um Fermentation. Das heißt, die ganze Ber das Bergen des Futters, was die Hygiene angeht, die Stallhygiene essentiell wichtig. Also da, wo die Kühe liegen, muss es natürlich immer frisch eingestreut sein. Es muss sauber sein. Da soll keine Gülle liegen. Die haben Zugang zur Weide bei uns ein halbes Jahr. Das ist wichtig, dass sie einfach Auslauf haben. Insgesamt der Gesundheitsstatus muss gut sein. Frischluft, kein Stress, ganz wichtig. Also Stress löst bei Kühen eigentlich auch immer irgendwas aus. Stresshormone oder auch irgendwelche Ausscheidungen von irgendwelchen Organismen, die dann auch die Säuerung zum Beispiel stören können. Und damit hätten wir einen sehr großen Einfluss auf die Reifung. Also es ist im Prinzip, man muss es ganzheitlich betrachten und das ist auch etwas, was wir über die Jahre und unsere Eltern natürlich vor allem gelernt haben, weil die kommen ja aus einer sagen wir mal, klassischeren Landwirtschaftsgeneration. Ja, da wurde im Stall auch einfach nochmal ein bisschen lauter gerufen und geschrien und sonst was. Das war ja ganz normal vor 30, 40 Jahren. Das sollte was schaffen. Und das musste dann aber über die Jahre gelernt werden, dass das eigentlich gar nicht förderlich ist. Und da sind wir dann wieder bei diesem Punkt Hofkäserei, also Rohmilchkäse aus einer Milch, die auf dem Hof gemacht wird. Also wir konnten ja Sachen, hatten die Möglichkeit, Sachen zu lernen, die andere gar nicht lernen können. Und also ich als Käser kann ja meinem Bruder sagen, Mensch, die Milch war richtig geil, was hast du da gemacht? Und ich habe das und das gefüttert, so. Ja, super, können wir das nächstes Jahr einfach noch mehr füttern. So, und also als Mini-Beispiel. So. Und davon haben wir 1000 Beispiele so auf dem Hof, wo wir über die Jahre immer weiter feinjustieren, um die Milch einfach noch ein bisschen besser, noch stabiler zu machen. Zum Beispiel keine laute Musik irgendwie im Milchstand und nicht schreien und alles ruhig, mit ruhiger Stimme. Sind so Kleinigkeiten. Ist aber nicht immer selbstverständlich, weil der Kuh es einfach besser geht. So, und sie dann nicht gestresst ist und eben die Milch einfach ist besser und macht den besseren Käse und fertig. Man kann trotzdem zügig arbeiten, auch wenn man nicht schreit.
Und Sie haben natürlich auch mehr Platz, also ökologische Landwirtschaft, ja. Tierhaltung nach Bioland-Richtlinien, das sind ja schon sehr, also ist ja schon ein bisschen engeres Konzept. Ja. Das ist so gesehen, seid ihr ja zertifiziert und damit haben Sie natürlich nochmal einen ganz anderen Auslauf. Du hast ja eben gesagt, ein halbes Jahr stehen Sie auf der Weide, aber ich glaube, man hat auch größere Stallflächen zur Verfügung.
Hat man. Bioland ist ja eigentlich der einzige regionale Bioverband. Also Bioland bedeutet nur Deutschland und Südtirol. Das ist auch nicht bei Demeter so, es ist nicht bei Naturland oder so und bei Eurobio natürlich sowieso nicht. Das heißt, alles, was wir an Futter, wenn wir es jetzt nicht selber machen können, aber was wir zukaufen, muss aus Deutschland kommen. So, und muss natürlich auch nach den Bioland-Regularien angebaut sein. Also es ist sehr, sehr regional gedacht. Also wenn man jetzt Deutschland als Region nimmt, und ich finde, das ist in Ordnung in einer globalen Welt, dass man das macht. Klar, also Bioland, viel Platz, viel Auslauf und moderne Ställe sind eben nicht mehr diese dunklen Löcher von früher, sondern wirklich lichtdurchflutete Ställe, wo auch so ein bisschen Outdoor-Feeling rauskommt.
Stimmt es, dass eure Kühe mit einem Fitness-Tracker rumlaufen, der euch hilft, also sehr schnell zu verstehen, wie es ums Kuhwohl steht?
Ja, so eine Apple Watch quasi. Haben die tatsächlich alle, jetzt keine Apple Watch, das Ganze, also nennt sich Cowwatch, das System. Das ist ein Halsband und da ist eine Aktivitätsmessung, also das ist dann im Prinzip sowas wie so ein Fitness-Tracker, dass man so ein Bewegungsprofil hat. Dann ist da ein Neigungswinkelsensor drin, weil die Kuh trägt das um den Hals. Damit kann erkannt werden, ob die Kuh den Hals hebt oder ob sie ihn senkt. Also wenn sie viel unten hat, dann ist sie am Essen. Wenn sie viel oben hat, sucht sie den Bullen und dann ist sie bereit, besamt zu werden. Und dann sind da noch Mikrofone drin in diesem Halsband und die Mikrofone messen, also die zählen die Schläge des Kiefers und damit kann dann die Wiederkäuaktivität gemessen werden. Und das Ganze läuft dann natürlich über so einen Algorithmus, der dann auswertet, ob das Tier oder ob die Kuh in ihrem Normalbereich ist von diesen Werten. Und wenn sie es nicht ist, also mal angenommen, sie läuft im Durchschnitt 10.000 Schritte am Tag, aber heute hat sie nur 6.000, dann ist nach jedem Melkvorgang, da ist so eine automatische Weiche, dann wird diese Kuh automatisch wegsortiert, also geht dann rechts, alle anderen gehen links, kommt in so eine Wartebox, dann kommt jemand von dem Team, der kriegt eine Meldung auf sein Tablet oder Handy und sagt hier, Kuh 365, Auffälligkeit, zu wenig Schritte, mögliche Diagnose, das und das, dann geht man da hin, wir haben so ein Gesundheitsprotokoll, das nimmt man dann einmal durch, einmal Fieber messen, sonst was. Im besten Fall merkt man, okay, die hat einmal sich einen Stein in den Fuß gelaufen, zieht man raus, weiter geht's. Und diese Technik ermöglicht tatsächlich, dass sehr stark den Gesundheitszustand oder genau der Herde sehr stark zu erhöhen. Wenn wir uns mal überlegen, wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren abgelaufen ist ohne diese Technik, wann wurde das im Stall bemerkt, zum Beispiel, dass die Wiederkäuaktivität nicht da ist? Also Wiederkäuaktivität, wenn die nicht da ist, dann hat die Kuh in der Reh, ist sie krank. So, dann hat sie aber keinen Appetit. Und das hat sie, wenn sie irgendwie einen Infekt hat. Und das merken wir, wenn sie abmagert eigentlich erst. Weil wir stehen nicht neben der Kuh und gucken, ob sie kaut. So, und das ist ja vielleicht schon eine Woche so, rennt sie damit rum, hat ganz wenig gefressen, wird mager. Wir merken, die ist irgendwie kränklich. Heute merken wir es am ersten Tag, weil der Computer einfach mitdenkt. Und dann können wir direkt Fieber messen, können direkt gucken, okay, was ist hier los? kann sofort einschreiten, einmal behandeln oder einmal irgendwie helfen oder in die Krankenbox. Es gibt, dann werden die Kühe im Prinzip so zur Seite gestellt und ein bisschen intensiver betreut. Und diese Totalüberwachung, muss man ja schon sagen, die sorgt aber dafür, dass der Tierwohlstandard einfach massiv erhöht wird, weil das Leid einfach vermieden wird.
Mhm. Ja, und ich sag mal so, bei 500 Kühen hast du ja auch nicht so den Überblick. Wenn du jetzt 10 Kühe zu Hause hast, dann merkst du wahrscheinlich sofort, was los ist, wenn du morgens im Stall kommst, ne?
Logisch. Früher war das auch so, als mein Vater noch die Herde gemacht hat und wir irgendwie 100 Kühe hatten, der ist durch den Stall gelaufen, der kannte natürlich jede Kuh und wusste genau, Mensch, eigentlich, warum läuft die so komisch, das macht die sonst nicht. Das ist dann noch überschaubar, aber bei 500 ist das dann auch irgendwann einfach nicht mehr handelbar.
Nee. Also Tierwohl ist auf jeden Fall ein Geschmacksfaktor für die Milch und damit für den Käse. Gibt es Umweltfaktoren, die noch so einen Einfluss auf den Geschmack der Milch haben?
Umweltfaktor, ja, also ich meine, im Prinzip das Terroir ist ja auch die Region. Also was wächst hier? Welche Böden haben wir? Welche Wiesenkräuter und sonst wie? Also ich bin jetzt nicht der Oberbeliever, dass ich jetzt, es gibt ja viele, die sagen, hier mit 20 Wildkräutern in der Milch und das schmeckt man sofort. Da bin ich jetzt nicht so krass dabei, aber grundsätzlich natürlich die Güte des Futters und wo das Futter gebaut wird und welches Futter ich nutze, hat einen ganz großen Einfluss darauf. Und also ich bin da eher dabei, ich bin da eher, sagt, das Futter muss aber sehr sauber sein. Das ist aus unserer Erfahrung einfach. Wir machen zum Beispiel auch mit Silage Rohmilchkäse. Und das ist, das war lange Zeit lang, hat man gesagt, das geht nicht, weil Silage ist ja dieses, diese Silohaufen unter Folie mit Reifen drauf, also im Prinzip fermentiertes Gras, wenn man so will, unter Luftabschluss. Und das kann halt auch sehr, sehr sauer und sehr, sehr gierig werden. Mhm. Aber man kann es eben auch sehr sauber machen. Also man kann es halt einfach so wie ein Sauerkraut, wenn du mit schmutzigen Händen in dein Glas gehst, ja, dann wird das auch nicht, schmeckt das meistens auch ein bisschen komisch. Oder du machst es halt wirklich sehr, sehr gründlich und dann wird es richtig toll. Und genau das kannst du auf die Kühe auch anwenden. Also ich mache dir ein richtig geiles, sauberes Futter und das schmeckst du in der Milch, weil es clean ist. Und ich würde sagen, das merkt man bei unseren Käsen auch, weil die sind recht clean, so vom Geschmack. Man hat so wenig Fehlklänge und wir haben das ja auch schon anders gehabt. Da hat man mal schlechtes Futter und merkt, Mist, der Käse, der zahlt einem das gleich heim, so wenn man da halt ein bisschen schlechtes Futter vorne reinsteckt.
Also der Grundstein für guten Käse wird mit der Haltung der Kühe gelegt, mit dem Futter. Ich glaube, das ist ziemlich klar geworden. Jetzt kommt die Rohmilch bei dir in der Käserei an. Kannst du mal kurz schildern, wie die Käseherstellung abläuft, bis der Käse fertig ist? Also was gehört noch dazu? Du hast ja eben schon gesagt, Lab, dann Mikroorganismen. Mhm. Was passiert da?
Genau, also im Prinzip, wir brauchen die Milch erstmal in unserem Fertiger auf Prozesstemperatur. So, die ist irgendwo zwischen 30, 35 Grad, bummelig. Als allererstes wird die Milch dann beimpft mit Starterkulturen, heißt das so. Und Starterkulturen sind im Prinzip Milchsäurebakterien. Die wählen wir je nach Rezept, also je nach Geschmacksprofil aus. Also ein Deichkäse kriegt was anderes als jetzt zum Beispiel einen Friesisch Blue oder einen Weichkäse wie der Cremer. Weil diese Milchsäurebakterien, die sorgen am Ende für die Reifung und auch für den spezifischen Geschmack. Also das wird ganz am Anfang, werden die in die Milch gepackt. Die verstoffwechseln dann Laktose zur Milchsäure. Das heißt, die Milch säuert leicht an. Dann wartet man vielleicht eine halbe Stunde, bis man so einen gewissen Säuregrad erreicht hat. Alles ist so ein bisschen in Gang gekommen. Und als nächstes wird das Lab hinzugefügt. Wir arbeiten aktuell ausschließlich mit tierischem Lab, also mit Kälbermagenlab. Und das ist ein Enzymkomplex, der sorgt im Prinzip dafür, dass die Milch aus flüssig fest wird. Und dann entsteht die Galerte. Das dauert ungefähr so eine halbe Stunde. Wir haben das jetzt in flüssiger Form. Das gibt es aber auch als Pulver, gefriergetrocknet, in 1000 verschiedenen Formen. Also das geben wir da rein, rühren das einmal ein, 2 Minuten, warten eine halbe Stunde ungefähr. Und dann entsteht diese Wackelpuddingmasse, so muss man sich das vorstellen, Galerte. Und das schneiden wir dann mit der Käsehafe in kleine Stücke. Die Stückgröße definiert dann auch die Konsistenz des Käses. Also je kleiner diese Stückgröße ist, desto fester wird der Käse. Also als Vorstellung für einen Cremer vielleicht zur Walnussgröße. Ja, für einen Friesisch Blue ist es dann so Erbse oder sowas. Mhm. Und weil das eine ist ein Weichkäse, das ist ein halbfester Schnittkäse. Diese Stückgröße macht man mit der Hafe, dann rührt man das Ganze und füllt das in eine Form. Das ist der Basisprozess. Genau. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich straightforward, würde ich sagen. Das Schöne und aber auch das Herausfordernde ist ja, dass die Milch jeden Tag ein bisschen anders ist. Und wir standardisieren die Milch ja nicht, sondern sie bleibt so, wie sie kommt. Also auch was Fett und Eiweiß angeht zum Beispiel. Und dadurch verändert sich der Prozess aber auch jeden Tag ein bisschen, weil die ganzen Säuerungszeiten, Einlabzeiten, die sind dann auch abhängig von den Inhaltsstoffen der Milch. Das heißt, und genau da kommt dann irgendwie das Handwerk ins Spiel, dass wir, sagen wir wollen ja den Käse möglichst gleich haben immer am Ende. Und die Verbrauchererwartung geht ja auch ganz klar dahin, dass man sagt, boah, Deichkäse soll immer so schmecken, Winter wie Sommer. Und aber der Rohstoff ist jeden Tag ein anderer. Und genau das ist für mich dann auch irgendwo so da, wo wir als Menschen ins Spiel kommen, dass wir mit unserer Handwerkskunst und Erfahrung das schaffen, diesen Rohstoff so zu transformieren, dass er am Ende möglichst immer nah dahin kommt, wo er vorher auch war.
Mhm.
Das ist, also das wäre die zweite Antwort auf deine Eingangsfrage, was ich am Käsen so liebe, weil das mag ich tatsächlich sehr gerne. So dieses, jede Charge ist individuell und das ist halt total geil. So, und das unterscheidet sich dann, glaube ich, auch sehr stark von dem industriellen Gedanke, wo man eben über Standardisierung einfach versucht, ja, das immer gleich hinzukriegen. Und das schafft man auch, aber man kriegt halt auch immer nur ein gewisses Standardlevel hin. Und dieses eine Level oder zwei Level da drüber, dass man wirklich der Milch auch zuhört und auch sagt, wie willst du denn heute verarbeitet werden? Was muss ich tun, damit du wieder so wirst wie gestern? Das ist für mich was ganz Schönes. Und das ist anspruchsvoll auf jeden Fall, gerade auch wenn man das beibringen soll, weil das ist viel auch ein bisschen Mojo und auch viel ein bisschen Gefühl. Also man kann ganz viel davon einfach auf dem Blatt Papier lernen, aber das letzte bisschen muss man dann über Erfahrung einfach kennenlernen. Und das ist für mich dann eben auch die Definition von einem Handwerksberuf, der sich eben von der Industrie sehr stark unterscheidet, wo es nur um Zahlen und Faktoren geht und eben nicht um die Milch, wie sie möchte.
Ja, du hast ja auch ein ganz tolles Ausgangsprodukt mit der Rohmilch und die dann eben mit handwerklicher Kunst zu bearbeiten, stelle ich mir echt auch großartig vor. Also Käse ist einfach Kultur, es ist einfach was ganz Besonderes.
Und das Reinbeißen, wenn du es gemacht hast, also das ist so ein, also keine Ahnung, jeder, der irgendwie kocht oder backt, ich meine, produzier mal was und dann beißt du da rein und sagst, geil. Und das bei so einem Käse, der dann ja liegt und dann nimmst den mit auf eine Party und weißt du so, irgendwie das ist so ein tolles Gefühl. Du sagst hier, den habe ich gemacht.
Ja, ein essbares Kunstwerk, also so ist es. Also ja. Das ist was Schöpferisches auf jeden Fall und ich kann dich total gut nachvollziehen. Wenn ihr jetzt neue Käsesorten entwickelt, es heißt ja immer, das Rezept entsteht auf der Wiese. Eben hast du schon das Wort genannt, Käse, Terroir, davon spricht man ja auch beim Wein. Ist das so? Also geht gar nicht anders. Mit anderen Worten, Mozzarella jetzt oben von der Küste ist nicht so, ne? Oder Parmesan?
Also können wir natürlich auch machen, aber ja, wird anders. Also ich bin absoluter Freund von der Vokabel Terroir. Es wird halt im Käsebereich noch viel zu wenig benutzt. Aber grundsätzlich hat die Region aber einen riesen Einfluss auf den möglichen Geschmack. Und wir können ja wir nutzen ja auch Rezepte, die es schon gab. So Deichkäse ist ein Bergkäserezept. Und natürlich in unserer Interpretation, und der Hofkäse ist ein Esrum-Typ und der Cremer hat irgendwas mit dem Camembert zu tun. Wir interpretieren ihn dann anders, haben aber ganz andere Umweltbedingungen. Und da kommt dann also anderes Wasser, anderes Futtermilch, da waren wir schon, anderes Handwerk, vor allem auch die Hefen in der Umgebung. Und da sind wir dann auch beim Wein ganz schnell, spontane Vergärungen zum Beispiel, unsere Salzbäder, mit denen wir arbeiten. Also der Käse kommt nach dem Abfüllen und wenn er fertig gedreht und geschlossen ist, so als live, kommt er in den Salzbad, in eine Lake. Und unsere älteste Lake ist über 25 Jahre alt.
Wow.
Und da, das ist auch so eine Art Sauerteich. Und da siedeln sich einfach die Umgebungshefen an und helfen dann mit bei der Reifung. Und das ist ja sehr ortstypisch. Und es gibt ganz viele Sachen, die eben sehr, sehr ortstypisch sind. Und in der Masse machen sie dann auch einen lokalen Geschmack aus. Und deswegen sind diese ursprungsgeschützten Produkte, wie jetzt ein Parmigiano Reggiano zum Beispiel, ja auch total gut. Weil den Geschmack, den man erwartet, kann ich nur aus dieser Region generieren. Und 200 Kilometer weiter nördlich kann ich die gleichen Kühe halten, den gleichen Käse machen. Aber einfach dadurch, dass ich woanders bin, würde er ein bisschen anders werden.
Mhm.
Und das wissen wir aus dem Weinbau. Und ich finde, die Winzer haben es sehr gut verstanden, ein Vokabular aufzubauen, was das Produkt einfach gut erklärt und was es auch sehr, sehr wertschätzend darstellt. Und das fehlt mir ehrlich gesagt in der Käsebranche noch ein bisschen, dass wir halt ein bisschen mehr darüber sprechen, okay, Kuhrasse, Futter, Wasser, Hefen, ne, wie oft wurde der gedreht? So beim Wein, da kann man erste Lage, zweite Lage, Ortswein, Gutswein, Riesling, Schieferboden, sonst was. Also da wird ja schon ein richtiges Fass aufgemacht, was toll ist. Und diese Information fließt beim Käse noch gar nicht, obwohl sie da ist.
Ja, und obwohl das ja der perfekte Partner ist, da kommen wir ja am Ende des Gesprächs, gehen wir da auch noch drauf ein. Also Wein und Käse, finde ich, sind so nah beieinander und da hast du komplett recht. Also Käseterroir ist auf jeden Fall absolut treffend, wenn man den Geschmack des Käses einordnen will, ne? Also habe ich einen Käse aus Norddeutschland oder aus Süddeutschland oder aus einem anderen Land mit einem anderen Klima?
Ja, voll.
Auf jeden Fall. Handwerklich gemachter Bio-Käse, wir müssen drüber sprechen, wie ihr ihn herstellt, ist deutlich teurer als Industriekäse. Mhm. Kannst du mal die Unterschiede zum Industriekäse skizzieren, damit die Preisunterschiede nachvollziehbar werden? Also zum Beispiel in Stichpunkt Zusatzstoffe. Was steckt in so einem immer gleich schmeckenden Käse, der hochskaliert aus der Industrie kommt?
Mhm. Genau, also man muss zwei Sachen unterscheiden, man muss einmal Industrie, nicht Industrie unterscheiden und Bio und nicht Bio.
Mhm.
Also in Industrie, gut, die standardisieren natürlich alles. Und wenn wir jetzt einmal die konventionelle Industrie nehmen, die eben diese in großen Mengen Gouda oder sonst was herstellen. Ja, es gibt Natamycin zum Beispiel als Schimmelstopper, der kann von außen aufgetragen werden. Dann kann ich dadurch im Prinzip das vermeiden, dass der Käse Fremdschimmel, dadurch wird die Pflege vermindert. Meistens gibt es viele Käse, die werden zum Beispiel foliengereift, die werden dann rindenlos, gerade für so fertig aufgeschnittene Käse. Das heißt, die werden nach dem Produzieren direkt in so eine Folie reingehauen und dann in den Raum gelegt und werden dann kurz vor Verkauf einfach wieder ausgepackt. Im Vergleich zum Handwerk, so wie wir das machen, wir haben ja naturgereifte Rinden, die alle essbar sind. Erstmal ohne Zusatzstoffe, weil wir Bio sind oder Bioland. Aber weil wir eben auch diese Rinde möchten und die muss halt gepflegt werden. Das heißt, so ein Käse wird dann am Anfang 2 bis 3 Mal die Woche händisch eingerieben, gedreht, geguckt, was braucht der Käse, damit die Rinde schön wird. Dann wird das über die Reifezeit immer ein bisschen weniger und auch da muss man individuell auch gucken. Man hat so diese 80-20-Regel ist bei uns eigentlich immer sehr, sehr anwendbar. So, wir haben 80% der Käse, die brauchen 2 Mal die Woche, aber 20% wollen ganz anders. Und dafür muss man halt offen sein, um einfach ein gutes Produkt zu kriegen. Und das ist einfach ein großer Unterschied. Also der händische Einsatz oder der händische Aufwand ist einfach wesentlich größer und auch das Bewerten des Käses, die Geschmacksunterschiede einfach zu kriegen. Und die ganzen Zusatzstoffe, die es gibt, also Lysozym, Salpeter, Natamycin und sonst so, die...
Künstliche Phosphate, glaube ich auch, ne, wenn es so in Richtung Schmelzkäse geht.
Genau, und Schmelzsalze und von bis, die helfen im Prinzip, diesen Prozess möglichst harmonisch zu machen. Also, dass im Prinzip jetzt keine Fremdverkeimung für irgendeine Störung in dem Prozess sorgt. Und das nutzt natürlich die Industrie sehr, sehr stark. Und gerade im Bio-Bereich ist das aber gar nicht, also sagen wir nicht zugelassen. Und ohne, sagen wir, dass ich jetzt davon profitieren will, aber wenn man, das Beste ist eigentlich einen ökologischen Käse zu kaufen, weil der einfach natürlich ist. Das Käse gibt es seit, weiß ich, 5.000, 10.000 Jahren. Und natürlich gab es früher kein Natamycin oder sonst was. Der Käse ist ja auch was geworden. Und warum soll ich mir denn irgendwas reinhauen, also irgendeinen chemischen Hilfsstoff, wenn ich es nicht muss? Das ist einfach gar nicht notwendig. Und ich finde die Debatte dabei ganz wichtig. Also das ist eine sehr persönliche Debatte, glaube ich. Also was auch wenn man so Richtung konventionelle Lebensmittel guckt. Ich bin selber jetzt auch nicht, ich esse auch alles. Ne? Also ich esse hauptsächlich ökologisch, ganz klar. Aber ich bin jetzt auch nicht, ich mache da kein Schwarz und Weiß draus. Aber was passiert, wenn ich jeden Tag konventionelle Lebensmittel esse, die halt unter oder mit einigen Substanzen gemacht wurden, die vielleicht nicht gesundheitsfördernd sind, sondern kann ich davon vielleicht langfristig krank werden. Wenn ich das jetzt einmal esse, ist das gar kein Thema. Aber wir haben den Käse dabei meistens gar nicht so auf dem Schirm, sondern wir gucken dann auf die gespritzte Tomate und die Erdbeere. Oh, die musst du abwaschen. Aber was mache ich denn beim Käse, wenn in dem Teig was drin ist, was die Natur nicht erfunden hat, sondern was wir im Labor erfunden haben? Und esse ich das jeden Tag, kann es ja auch sein, dass ich davon vielleicht irgendeine Art von Krankheit kriege, die ich nicht haben will. Und ich glaube, das ist ein sehr filigranes Thema. Genau, grundsätzlich zurück zur Frage. Also wir haben einfach wesentlich mehr Handarbeit und müssen vor allen Dingen die Natur immer mit berücksichtigen und können eben nicht dieses Quick and Dirty mit dem Chemiebaukasten machen und dadurch sind unsere Kosten einfach wesentlich höher. Also so ein kleiner Deichkäse, den haben wir bis zu 30 Mal in der Hand, bevor der im Regal liegt. Und sag mal, ein Gouda Jung, der wird gemacht, dann hat ihn, wenn ihn überhaupt mal jemand in der Hand hat. Und das ist halt voll automatisiert. Aber es ist dann ja auch eine Frage des Geschmacks. Möchte ich einen, sag mal, besser oder komplexer schmeckenden Käse? Möchte ich auch einen Käse, von dem ich weiß, dass er natürlich ist, dass er rein ist, so in seiner Form oder eben nicht? Und da haben wir als Verbraucher, glaube ich, alle Möglichkeiten und,
ja, und kannst du mal sagen, was jetzt, nur damit man so mal eine Vorstellung bekommt, was kostet so ein Kilo Industriegouda versus ein Kilo bei euch von einem jüngeren Käse?
Also sag mal, unser Deichkäse, ich sehe den im Supermarkt, wenn wir das sehen, also der kostet vielleicht so zwischen 26 bis 30 Euro, je nachdem, wo man gerade ist. Und was kostet ein Gouda Jung? Ich kaufe den vielleicht 8, ja, das Kilo, genau, 8 Euro oder so? Oder was zahlt man für, weiß ich nicht, das...
Weiß ich auch nicht. Industriekäse ist auf jeden Fall viel, viel günstiger. Echte hochwertige Lebensmittel, das muss man festhalten, wie ein Käse aus euren Händen, haben einfach ihren Preis. Und ob man dafür bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen, ist sicherlich eine Frage des Budgets.
Ja.
Aber wie ich finde, auch der Prioritäten.
Ja.
Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Franzosen, Italiener oder auch Japaner für gutes Essen immer noch deutlich mehr ausgeben als wir in Deutschland.
Ne? Nee. Also jetzt muss man ja sehen, unser Käse ist ja auch doppelt aufgeladen beim Preis. Das ist auch völlig klar, weil wir machen Rohmilch, wir machen Handwerk und wir machen Bioland.
Ja.
So, also wir haben wirklich alle Checkboxen abgetickt. Es gibt ja auch noch was dazwischen. Ne? Also, und es gibt ja auch vielleicht einen Käse, der ist Euro-Bio, der ist nicht ganz so handwerklich gemacht. Ne? Und dann ist der auch nicht bei 28, sondern bei 18 Euro. So, und das ist ja, also es gibt ja auch immer Einstiegs-Bio, wenn man jetzt das auf Bio lenken will. Und also wenn man dafür offen ist, finde ich, das Minimum, was man machen kann und wo man verhältnismäßig wenig investieren muss, ist Milch und Eier, die ökologisch zu kaufen, weil das kein Riesenpreissprung ist. Und bei jeder Bio- oder Biolandmilch im besten Fall, wenn ich eine Biolandmilch kaufe, weiß ich, die Kühe sind draußen. Und wie cool ist das denn? Ich zahle 40, 50 Cent mehr und weiß, die sehen Sonnenlicht in ihrem Leben. So, das ist so nett, das ist so ein netter Treat. Und das ist verkraftbar, würde ich sagen. Also wie viel Milch trinkt man die Woche?
Und, ja, und es ist konkret gehandelt, ne? Also ich meine, solche Schlagwörter wie Nachhaltigkeit, Umwelt, Klimaschutz, die sind ja in aller Munde, werden gerne in den Mund genommen. Aber das ist, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ganz konkret die Maßnahme dazu, ne?
Genau. Und also das, was ich, also nochmal vielleicht dazu über Bioland, und deswegen habe ich das gerade eben auch gesagt, das ist, glaube ich, einigen gar nicht bewusst, ist ein rein deutscher plus Südtirol agierendes System. Und wenn wir, sag mal, auch die Globalisierung, die man, muss man nicht zurückdrehen, aber wenn wir vielleicht ein bisschen wieder regionaler denken würden, ist Bioland tatsächlich eine super Sache, weil es, wenn unser Weizen hier leer ist, den wir füttern, dann müssen wir zuerst innerhalb von Deutschland kaufen von anderen Bioland-Kollegen und erst wenn das auf dem gesamtdeutschen Markt weg ist, dann dürfen wir woanders hingucken. Dann schaltet sich natürlich Bioland ein und sagt, bevor ihr nichts zu fressen habt, also die Kühe, dann dürft ihr auch von Demeter, Naturland oder Eurobio zu kaufen. Und das ist doch total geil, das zu wissen. Wenn ein Bioland-Logo auf der Milch ist, dann weiß ich, okay, es bleibt ja alles in Deutschland. So,
ja.
Und damit können wir die Region super krass stärken. Das finde ich richtig schön.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein eigenes Thema. Lass uns mal abschließend noch zur Käsekulinarik kommen. Ja, du bist ja nicht nur Käser, sondern ich glaube, du bist auch Genussmensch. Hast du eben schon angedeutet. Wie isst du denn deinen Käse am liebsten? Mit Rinde, ohne?
Mit Rinde, unbedingt mit Rinde. Rinde gehört dazu, ist Teil der Komposition. Also wenn die Rinde das hergibt, natürlich eine gewachste Rinde oder sonst was,
Bloß nicht.
Grundsätzlich bin ich kulinarisch sehr flexibel. Ich kann alles. Ich kann auch gut nachts um 5 einen Döner essen und da kann auch dann noch Hollandaise und Chili-Soße drauf, kein Problem. Das mag ich auch gerne, feiere ich auch. Aber grundsätzlich esse ich natürlich gerne irgendwie echte Sachen mit Charakter. Und ich finde, beim Käse gehört die Rinde unbedingt dazu. Ich mag mittlerweile sehr gerne die charaktervolleren Käse. Das liegt aber auch an meinem Beruf. Ich esse jeden Tag Käse und irgendwann braucht man es einfach ein bisschen doller, so würde ich sagen. Also so ein Blauschimmelkäse, was ganz Altes, so da fahre ich schon drauf ab. Ich kann Käse gut solo essen. Ich mag ihn gerne auf Brot, obwohl ich gar nicht so der Brotzeittyp bin. Ich koche sehr viel, das heißt auch viel, viel mit Käse. Genau.
Was empfiehlst du so dazu an Marmeladen, Honig? Also was passt da zu was, deiner Meinung nach am besten? Ich habe gesehen, auf eurer Seite, ihr habt einen Kiefernsirup, den ihr selber herstellt.
Ja, genau. Ja, Kiefernadelsirup, das ist Hammer, genau. Das ist sowas, also Süße und Blauschimmel ist eine alte Kombination. Auch wenn wir Richtung Wein gehen, Süßwein, Blauschimmel und dann Fruchtsüße passt super. Und so dieses Kiefernadelsirup, das ist so ein bisschen wie Melasse, so. Das hat halt auch so diese ganz dunkle Süße. Das passt zum Blauschimmel hervorragend. Und ich bin da auch da. Ich finde es immer das, was gefällt, schmeckt. Also das ist auch erlaubt. Ich kriege das oft, diese Leute sagen, Mensch, was kann ich denn zum alten Deichkäse essen? Ich finde nicht, dass man sagen kann, das passt am besten. Aber also Frucht passt eigentlich in der Regel immer ganz gut. Manchmal kann es auch ein bisschen Schärfe sein, gerade vielleicht sowas wie beim alten Deichkäse. Deswegen ist dieser Feigensenf süß-scharf, manchmal auch ganz schön. Aber wir machen es dann auch regional mit so einem Rote-Bete-Chutney, Gelbe-Bete, Tomaten-Relish und so. Ich finde, irgendwie ist alles erlaubt. Ich finde schön, wenn man einmal den Käse solo probiert. Das mag ich gerne. Wenn man einmal sagt, komm, ich nehme ihn einmal so, wie jetzt in dem Fall ich oder wir uns das überlegt haben und ich vertraue mal Tilo, dass der sich bei dem Käse schon was gedacht hat. Ich probiere ihn mal mit Rinde, so wie er kommt und danach kann jeder machen, was er will. Da kann auch Erdnussbutter drauf machen, ist mir ganz egal, aber ich finde es schön, wenn man es einmal, so wie ein Gericht im Restaurant. Ich probiere es auch einmal so, wie es aus der Küche kommt und wenn ich danach Ketchup draufhauen will, kein Thema, aber iss es bitte einmal. Und das finde ich halt schön, wenn man das so lebt.
Ja, um auch so ein bisschen den Käsegaumen zu schulen, ne? Das ist, also jetzt Weinschorle trinken ja auch viele, aber das ist halt auch, wenn ich gleich einen Wein nehme und ein halbes Glas Wasser dazu kippe, dann verstehe ich den Wein an sich nicht mehr, wie es der Winzer mal gedacht hat, ne?
Genau, also im Restaurant gibt es so Leute, die salzen danach, bevor sie gegessen haben. Ich sage, ja, kann man machen.
kann schief gehen.
Kannst du erst mal probieren.
Ja. Wie bewahrt man den Käse richtig auf? Also gibt es da Unterschiede bei Weichkäse und Hartkäse? Also kommt alles in eine Box oder muss man da aufpassen?
Also ich hau das alles in eine Box. Ich bin aber auch eher pragmatisch und habe vielleicht auch so durch meinen Beruf nicht so viel Angst, dass der jetzt irgendwie, also wenn da irgendwie was wächst, was der normale Käsegenießer jetzt, wo er sich unsicher wäre, was das ist, ich kann das ja identifizieren. Deswegen bin ich da echt so ein bisschen alles in der Box, ab in den Kühlschrank. Also das Käsepapier ist grundsätzlich eine gute Variante, wenn ich jetzt einmal ein einzelnes Stück habe. Das passt schon ganz gut. Einfach schön eng einschlagen. Aber ich persönlich bin großer Freund von der Tupperdose. Das funktioniert super.
Und da hast du die Käse drin nicht eingewickelt, sondern alle zusammen?
Ja, mach einfach so rein. Und ich lege da auch einen Blauschimmel neben den Weichkäse mit Weißschimmel. Ist das überspringt, dauert das 1-2 Wochen, dann ist der Käse meistens weg. Also. Oder? Also, wie lange will man denn so einen kleinen Käse irgendwie in der Tupperdose haben? So, das ist. Man isst ja auch was.
Ja. Wenn jetzt Schimmelbefall ist, das frage ich mich nämlich immer, beim Brot sagt man ja, okay, dann wird das Brot weggeschmissen, ne, wenn es geschimmelt hat. Man schneidet es nicht einfach weg. Wie ist es beim Käse?
Also beim Käse kann man es wegschneiden. Also grundsätzlich gilt, es gibt so verschiedene Grundsätze. Einerseits, diese Toxine werden hauptsächlich oder brauchen in der Regel Kohlenhydrate, um sich auszubilden. Die sind im Käse nicht vorhanden. Deswegen können da in der Regel gar keine Toxine entstehen. So, das ist das eine. Wenn man sich jetzt unsicher ist, und ich würde auch da immer eher ein bisschen, also ich will niemandem Freifahrtschein geben, aber mal angenommen, da werden Toxine gebildet, das kann ja doch irgendwie kommen, irgendeine Mutation oder sonst was. Oder da ist ein ganz komischer, abgefahrener Stamm drauf, den noch keiner kennt. So, die Toxine sind wasserlöslich und dann müssen wir eigentlich nur wissen, ein Hartkäse ist hart, weil er wenig Wasser hat, ein Weichkäse ist weich, weil er viel Wasser hat. Das heißt, in der Annahme, dass ein Toxin vorhanden ist, könnte sich dieses Toxin am Hartkäse durch den Mangel an Wasser nicht viel bewegen. Das heißt, beim Hartkäse muss ich wenig abschneiden. Also mal angenommen, auf der Schnittfläche ist irgendwie irgendwas grün-blaues und ich habe da ein bisschen Angst vor, dann reicht da so eine Mini-Scheibe abzuschneiden, weil das gar nicht, es kann sich gar nicht bewegen, das Toxin. Mhm. Und beim Weichkäse muss ich großzügig abschneiden. Und genau, und dann weiß ich auch, okay, da ist ein bisschen mehr Wasser, die Toxine könnten vielleicht ein paar Zentimeter wandern, dann schneide ich da irgendwie ein Tortenstück raus und dann ist gut.
Ja, bei Hartkäse ist es ja eigentlich auch so, dass er bis 15 Grad könnte er ja eigentlich draußen sein, ne? Das
easy.
Tut ihm ja eigentlich nichts, oder?
Also auch andere Käse, also wir reifen unsere Weichkäse bei 13, 14 Grad und es gibt auch Kulturregionen, ja, wo die noch wärmer gereift werden. Und
ja,
das finde ich auch ganz witzig, weil wir ja, also die Käse werden ja im Supermarkt, im Käsetresen irgendwie bei 6 bis 8 Grad gehalten, aber eigentlich ist der Käse kalt, der liegt, der friert, weil er sein ganzes, der hat irgendwie 8 Wochen bei uns bei 14 Grad gelegen und dann muss er auf einmal bei 6 Grad frieren. Und sobald der Käse dann irgendwie eine Stunde draußen liegt, gibt es dann die erste Verunsicherung, dass man sagt, oh, ist der noch gut? Und also das kann man nicht wissen, logisch, wenn man nicht aus dem Bereich kommt. Aber das, also deswegen sprechen wir drüber. Weil diese Frage ganz oft, wenn wir hier Käse verkaufen, ja, ich fahre jetzt noch eine Stunde mit dem Auto, kann der Käse das ab? Ich sage, Digga, locker, gar kein Thema. Und so, das stört den einfach nicht. So, und wenn ich irgendwie wandern gehe oder so, ich meine, ich gehe nicht auf Wandern, aber wenn ich wandern gehen sollte, ich packe mir auf jeden Fall irgendwie 1-2 Kilo Deichkäse edel hinten rein, schön Hartkäse, und den habe ich ja meinen ganzen Tag über eine Woche lang im Rucksack. Kein Thema. Also, und Käse ist ja nicht, wird ja, also Käse hat nicht das Bestreben zu verderben. Das liegt nicht in der Natur der Idee, sondern wir wollen ja Milch haltbar machen. Und deswegen, wenn wir dem Käse keinen Grund geben, dann verdirbt er auch nicht. Und da kann natürlich so ein Wechsel der Temperaturen kann auch dazu führen, dass er da irgendwann verdirbt. Aber grundsätzlich könnte ich unter kontrollierten Bedingungen einen Käse bei uns im Reiferaum ewig lagern, ohne dass er hat vielleicht irgendwann ist er aus seinem optimalen Geschmacksfenster raus. Aber dass er uns krank macht, das liegt eigentlich nicht in der Natur des Käses.
Na, du hast ja eben auch gesagt, dass so ein handwerklich gemachter, traditionell handwerklicher gemachter Käse wie bei euch, so ein Rohmilchkäse, auch ein gutes Immunsystem hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Käse auch länger haltbar ist als eben so ein Industriekäse, ja, der aufgeschnitten ist, in Folie kommt. Das ist eh bakterienanziehender. Ja. Das ist wie beim Brot, ne? Wenn du ein richtig gut gemachtes Sauerteigbrot hast, ja, das hält 10 Tage, so ein Roggensauerteig. Ja. Und schmeckt genau, wie der Florian Domberger, mit dem habe ich eine Podcast-Episode gemacht, der sagt, ihm schmeckt das nach 6 Tagen erst richtig gut.
Weil es dann schön durchgereift ist, ja, klar.
Ja, genau.
Ja, so ein fertig aufgeschnittenes Ding, so das schimmelt dir nach 3 Tagen weg. Und ja, genau, da sind auf jeden Fall die Unterschiede. Ja.
Thilo, ich könnte mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer jetzt Lust auf Käse bekommen haben, und zwar auf euren Käse. Mhm. Wie kommt man denn daran, wenn man nicht vor Ort bei euch im Hofladen einkaufen kann?
Ja, die kommen ja auch nicht alle aus Berlin, ne?
Nö, bei uns gibt's ihn, ja.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, bei euch gibt's ja ein paar Stellen. Also man kommt sehr gut über einen Online-Shop daran. Wir haben einen eigenen Online-Shop über unsere Website backensholz.de. Das Schöne ist, da gibt's auch meistens alle Käse, sind auch im Handel vertreten. So, da gibt's die Bio-Händler natürlich, auch einige größere konventionelle Handelsketten haben unseren Käse. Auf dem Markt würde ich immer gucken. Bei uns direkt ist halt das Schöne, das Charmante, dass wir eigentlich immer das ganze Sortiment haben und dass es dann eben direkt vom Hof kommt und dann kann man sich ein, 2 Chutneys dazu aussuchen. Oder uns einfach mal kontaktieren, wenn man jetzt sagt, komm, ich wohne sonst wo und hast du mal, irgendwie könnt ihr uns mal raussuchen, wo in München es unseren Käse gibt. Einmal eine E-Mail schreiben und dann haben wir da, wissen wir auch, in der Regel, wer ihn da vertreibt, und dann kann man da gucken.
Mhm. Ihr habt außerdem ein hofeigenes Restaurant, dafür bist du auch zuständig, da kann man euren Käse bestimmt auch erleben, ne?
Ah, Louis, sorry, ja genau. Danke, dass du an meinen Werbeblock denkst. Also selbstverständlich, wir sind also so transparent, wie man das vielleicht jetzt auch hoffentlich wahrnimmt. Also wir sind insgesamt sehr froh um jeden, der uns besucht, weil wir gerne zeigen, was wir hier tun. Wir haben einen eigenen Hofladen, wir haben eine Gastronomie, einen großen Spielplatz und man kann sich hier immer frei auf dem Hof bewegen. Und das mögen wir gerne, wenn wir zeigen können, wie es hier abläuft, weil das ist eigentlich das Ehrlichste, was man zeigen kann und sagen, hier, da sind die Kühe, guck sie dir an und dann entscheid selber, ob du mal Käse probieren willst oder ob du vielleicht noch ein Stück Fleisch mit nach Hause nehmen willst, weil das ist das, was wir bieten können. Und das ist natürlich die Premium-Lösung, kommt uns besuchen. Vielleicht, wer im Norden ist, im Juli haben wir Tag der offenen Tür, die Käsetage am 13.7., 14.7. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall mit Schaukäsen, Hofführung, einem Zip und Zap. Das
Genau.
meinst du. Jetzt ist der Werbeblock auch vorbei.
Ja, ich setze noch was drauf. Ihr habt auch noch einen eigenen Podcast, Bullshit und Käse heißt der. Den
Ja.
machst du zusammen mit deinem Bruder Jasper. Wer mehr über euch erfahren möchte, unbedingt reinhören. Ist auch zum Teil sehr witzig. Ich glaube, das können sich jetzt die Hörerinnen und Hörer schon vorstellen, die dir zugehört haben. Die Links zum Podcast, zur Webseite, zum Shop packe ich in die Shownotes. Und wie du eben schon gesagt hast, wer da oben in Schleswig-Holstein eh wohnt, sollte mal vorbeikommen. Thilo, wir sind am Ende der Podcast-Episode angekommen. Ich habe noch eine Frage an dich. Du bist, was du isst, wer bist du?
Die stand aber nicht in der
Nee. Ja,
Vorbereitungsfrage,
klar,
oder?
muss aber Cliffhanger brauchen wir.
Du bist, was du isst, was bist du? Ach so, welches Lebensmittel ich bin?
Ja.
Eieiei. Ich bin Knoblauch.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte natürlich auf Friesisch Blue oder Deichkäse Gold getippt. Knoblauch.
Ich koche einfach alles, bei mir muss Knoblauch ran. Am Ende muss da auch Käse ran, aber also ich habe keine Tattoos tatsächlich. Und irgendwie habe ich es auch nicht vor, aber letztens, als wir im Urlaub waren, da dachte ich, wenn ich mir jemals was stechen sollte, lange war es eine Meerjungfrau und mittlerweile bin ich dabei, wenn ich mir was stechen sollte, dann ist es auf jeden Fall eine Knoblauchzehe.
Oder eine Meerjungfrau, die die Knoblauchzehe hält.
Genau, mit einem frisches Bluttattoo auf der Meerjungfrau. Ja.
Lieber Thilo, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Käseexpertise, dein Enthusiasmus für Rohmilchkäse und den Einblick ins Käsehandwerk. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht und genau.
Mach's gut.
Ja, du auch. Danke. Bis dann. Ciao, ciao.
Das war Du bist, was du isst, dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmoothies.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.